Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von AC/DC bis Simmers Hole.
Moin Lars.
Moin Chris.
We are back.
Ja, moin.
Oh, habe ich dir jetzt aus Versehen dabei ins Gesicht gespuckt? Tut mir leid. Prost.
Ins Gesicht gespuckt? Das verstehe ich nicht.
Nee, lass uns mal loslegen. Wir sind wieder da.
War das ein Zitat aus einem deinen komischen Schmuddelfilmen, die du ja immer besprichst mit Michi?
Kannst du selber rausfinden.
Okay, alles klar. Wir haben uns entschlossen, weiterzumachen, diesen Podcast. Wir sind jetzt schon in Staffel 4.
Meine Güte.
Und wir ändern ein bisschen was.
Wir penetrieren euch jetzt öfter und dafür kürzer.
Genau, wir wollen einmal pro Woche eine Folge veröffentlichen und nehmen immer zwei zusammen auf. Das ist insofern nicht unbedingt relevant, aber wenn jetzt mal irgendwas total Aktuelles passiert, können wir da unter Umständen gar nicht drauf eingehen. Ist ja aber auch nicht so wild.
Es wird zwei Neuheiten pro Folge geben.
Genau.
Eine Perle wie gewohnt. Und wir fangen einfach an und hauen euch mal die neue Rival Sons um die Ohren.
Genau, Rival Sons. Ich war sehr gespannt drauf. Ich fand die erste Single-Auskopplung nämlich gar nicht mal so schlecht. Zumindest den Song fand ich ganz gut. Das Video dazu war irgendwie, der hat mich total gestresst, dieser Typ auf dem kleinen Mofa und der dann Farbe ins Gesicht geschmissen bekommt, fand ich irgendwie doof, aber okayer Song.
Ich habe mir einfach mal vorgenommen, mich vorher überhaupt nicht da reinzuhören, sondern echt erst das komplette Album abzuwarten, habe die Single einfach mal ausgespart, aber erzähl doch mal was über die Band an sich.
Ja, genau. Also Rival Sons, es ist eine Hardrock-Band oder auch Fassrock. Also Fass von dem Effekt, von dem Gitarreneffekt-Gerät.
Futz geschrieben.
Was der Gitarre halt einen relativ speziellen Sound gibt. Kann man bei Rival Sons halt sehr gut nachhören. Da weiß man sofort, was gemeint ist. Scott Holiday nennt sich selber auch den Fass. Gott, nicht, aber er hat so einen Instagram-Kanal, wo er da viel von seinen Spielereien zeigt. Die haben sich 2008 in Kalifornien gegründet, also eine Band aus den USA. Es ist, glaube ich, das fünfte Album, wenn ich das richtig weiß.
Das ist das siebte Album.
Ach was, das siebte
ja,
schon?
Ja, das siebte okay, Album. Okay, die haben ja okay. Schon fünf Alben, glaube ich, auf Earache released. Das ist das Label, was die auch direkt quasi nach Gründung gesigned hat. Mhm. Was schon ein ziemlicher Hingucker war, weil die eigentlich, oder Earache, das Label, eigentlich eher bekannt ist für Death Metal und Grindcore. Mhm. Von daher war das schon was Besonderes, dass jetzt so eine Hardrock-Band bei denen gelandet ist. Und das haben die danach sogar öfter gemacht, haben dann so Bands wie Temperance Movement und sowas gesigned. Aber
ja, mit denen hat das sehr gut funktioniert.
Mit Rival Sons, sie haben einfach eingeschlagen und damit haben die auch ein gutes Händchen bewiesen. Ne?
Also gerade in den Staaten sind die sehr, sehr groß geworden durch diese, erstmal dieser spezielle Sound, der irgendwie Vintage 60er, 70er ist, aber trotzdem voll in der Zeit.
Ja, also, durch diese fette Produktion von Anfang an, also gleich mit der ersten EP, die einfach auch schon unfassbar gut war. Dann auch so ein bisschen diese Soul-Elemente, die sie mit drin haben.
Sänger halt einfach super fantastisch, ja. Wodurch halt ganz schnell Led Zeppelin-Vergleiche gezogen wurden.
Ja, finde ich total unpassend eigentlich.
Ist immer schwierig.
Ja.
Total unpassend finde ich es nicht. Für jemanden, der die Band jetzt noch nie gehört hat, den kann man zumindest eine Idee davon geben, was sie machen.
Ja, also, gut, aber dann kennst du eben auch nur drei Bands, weißt, okay, also ist jetzt nicht Queen und es ist nicht AC/DC, also klingt er nach Led Zeppelin. Aber
genau, also für jemanden, der nicht wie du in, seit 100 Jahren im Schallplattenladen arbeitet, dem kann man das schon so irgendwie erklären. Also ich finde es nicht völlig abwegig, ist ja jetzt auch, führt jetzt zu weit. Aber grundsätzlich, wie findest du das Album? Also ich habe es als Grower empfunden. Das Album ist besser, als ich es nach dem ersten Mal durchhören empfunden habe.
Ja, ist bei mir leider nicht so. Also ich bin ein Riesenfan, speziell der ersten vier Platten. Mhm. Die kann ich wirklich, die sucht ich hart. Und meiner Meinung nach hat den der Wechsel zu Atlantic Records nicht gut getan. Mhm. Die letzte Platte, die ist da auch schon erschienen, die mochte ich schon nicht besonders.
Glaubst du, das hat was mit dem Label zu tun?
Nee, ach, das ist einfach so ein Gefühlsding. Da bin ich dann auch zu sehr einfach Romantiker. Und
also ich denke, es ist, wenn du sagst, es ist schon das siebte Album, irgendwann, vielleicht gehen dir auch manchmal dann irgendwann auch mal die Ideen aus.
Ja, ich meine, müssen wir sehen, es ist ja gemessen an vielen anderen Rockbands, ist das immer noch starke Musik, die die machen.
Okay.
Und das andere ist eben einfach, wenn du überlegst, diese Band hat sich 2008 gegründet, und wir haben jetzt 23 und das ist das siebte Album, was sie raushauen. Mhm. Es verbraucht sich auch einfach mit der Zeit. Also du kannst eben nicht nur Hits rausfeuern. Und hier sind immer noch starke Songs drauf. Also du hast hier mit Guillotine oder Nobody Wants to Die immer noch wirklich starke Songs drauf.
Ja.
Ist aber insgesamt eben nicht mehr so ein Album, was ich mir jetzt in den Schrank stellen würde.
Ja, die alten Sachen, die packen einen halt wirklich sofort. Ja. Ne? Also das... ist wirklich für jeden, der die tatsächlich noch nicht so richtig auf dem Schirm hat und nur mal den Namen gehört hat, auf jeden Fall reinhören. Ihr könntet was verpassen. Ne?
Ja, vor allem auch mal live angucken. Also das ist wirklich
Das habe ich tatsächlich noch nicht. Also, ich kenne nur Live-Aufnahmen und das ist schon gewaltig. Ne? Das
ist schon geil.
Ja.
Absolut.
Als nächstes hattest du uns herausrecherchiert, die neue Godflesh.
Ja, Purge. Also wir sind quasi von einer Band, die auf Earache gesigned wurde, zur anderen. Das sind Godflesh nämlich auch.
Und das ist ganz andere Musik. Das kann man mal so, das kann man definitiv so stehen.
Das ist ein leichter Genrewechsel jetzt. Die Purge von Godflesh, das ist eben harter Industrial.
Ja. Also Industrial Band aus Industrial Metal vielleicht sogar, aus England, 1988 schon gegründet.
Ja.
Also wirklich eine Institution. Ich glaube, der Hauptsongwriter hat sogar früher bei Napalm Death irgendwie mitgewirkt.
Ja, das war alles Inzest damals so. Ne? Also ich meine, wenn du überlegst, gerade auch bei diesen ganzen Earache-gesignten Bands, Lee Dorian, der erst bei Napalm Death war und dann bei Cathedral, und das ist ja eine Mischproke im Grunde genommen, da hat ja jeder mit jedem.
Aber dass dann halt sowas dabei rauskommt, für mich ist das leider nichts. Also ich kann mich da, ich würde mich da einer reellen Wertung, würde ich mich da gerne so ein bisschen rauswinden, muss ich zugeben, weil das halt voll nicht meine Mucke ist. Also ich höre die Mucke und ich sehe die ganze Zeit so 90er Jahre so ein Fernsehfilm aus den Staaten, und das ist die Musik, die Bilder unterlegt, wenn man weiße Junkies zeigt. Sowas läuft dann da immer.
Sehr schön.
Und irgendwie weiß ich.
Also ich bin ja ein großer Fan so von 90er Jahre Industrial, und Godflesh ist eben auch so einer dieser Institutionen, was das angeht. Gerade so mit den frühen Pitchshifter zusammen. Ich liebe die Sachen.
Ja. Und das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass mir diese Sparte ganz einfach nichts gibt.
Ist auch voll okay, weil wenn man da irgendwie nicht früh mit angefangen hat, quasi sich das jetzt zu erarbeiten, stelle ich mir auch total schwierig vor.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch von der neuen Platte super enttäuscht.
Ach, super enttäuscht.
Ja, okay. Weil die ist so monoton.
Ach so, das ist nicht.
Das ist wirklich, also ich hab extra nochmal, weil ich dachte, okay, vielleicht bin ich auch einfach nur alt und habe die alten Sachen nicht mehr so in Erinnerung. Und
Ich hab gedacht, das wäre halt Stilmittel tatsächlich.
Nicht in der Form. Okay. Also,
ich hab's mir wirklich oft reingezwungen, muss ich wirklich sagen, aber also auch in der, was heißt in der Hoffnung, aber in die Möglichkeit gegeben, dass mir dann doch noch das irgendwas gibt. So, ne?
Ja, aber das finde ich ziemlich beruhigend. Also jetzt nicht, dass sie das im Ende nichts gibt, das ja. Ganze. Aber das mit dem Durchkämpfen, das ging mir eben genauso. Also ja. Ich habe mich da echt durchgequält durch die Scheibe und habe mir extra zum Vergleich nochmal die Street Cleaner von, ich glaube, 89 oder 90 kamen die raus.
Street Cleaner, okay.
Habe ich mir nochmal reingezogen, weil ich einfach wissen wollte, okay, also vielleicht sind die Sachen ja in meinen Ohren auch total schlecht gealtert. Mhm. Und ich finde das mittlerweile genauso schlecht. Aber nach 4 Minuten habe ich da bei der Street Cleaner schon das Gefühl, es ist mehr passiert als bei der Purge in 40 Minuten.
Wurde die denn... Also ich habe da relativ wenig von mitbekommen, dass da überhaupt was von Godflesh kommt. Und der Name ist ja schon etwas, den hat man auf alle Fälle in der Vergangenheit öfter mal gelesen. Also der ist dann auf alle Fälle mal über den Weg gelaufen. Ich habe jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Ist Godflesh noch aktuell noch eine Band, die so in der Journalie oder bei Bookern auch auf dem Zettel liegt?
Scheinbar tatsächlich nicht, weil... Ich war auch total überrascht, als dann auf einmal die Ankündigung kam, neues Godflesh-Album, hab ich nicht mitgekriegt.
Ach was, okay.
War dann echt so, cool, will ich besprechen, unbedingt. Ja, ja. Die nehmen wir mit rein im Podcast. Und wundert mich auch total, weil die eben, ja, wie gesagt, wirklich eine Institution sind in dem Segment. Und es gibt nicht mehr viele Bands, die so einen Sound spielen. Und naja, gut, also vielleicht eben jetzt auch einfach zu Recht... da ist dann auch einfach die Luft raus, scheinbar.
Ja, ansonsten hat man ja mittlerweile so ein kleines 90er-Revival. Jetzt ja schon 1-2 Jahre länger. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas vielleicht dann noch mal wieder hört.
Also für mich wäre das mal spannend, wenn die jetzt nochmal auf Tour gehen würden und ich hätte die Chance, sie live zu sehen, wie das live rüberkommt. Ob das dann auch so...
Na, ist ja möglich. Also ein neues Album, so weit ist es nach England ja nun nicht. Vielleicht... verlaufen sie sich mal hierher.
Ich bin gespannt. Also angucken würde ich es mir, glaube ich. Platte kaufen würde ich leider eher nicht.
Okay. Dann hast du aber eine, wie ich finde, spannende Perle mitgebracht. Da habe ich jetzt hier gar nichts zu rausrecherchiert. Ich habe sie mir nur ein paar Mal angehört. Ich bin gespannt auf die Einordnung und auf ein bisschen Kontext. Was mir natürlich ziemlich schnell aufgefallen ist, sind die übers Album...
Sag doch erstmal, um welches Album es geht.
Achso, das ist das selbstbetitelte, The Dagger.
Ja, du hast auch nicht mal gesagt, welche Band es ist. Also, wir reden von der The Dagger von The Dagger.
Ja, genau. Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen aus dem Fluss gebracht. Genau, es gibt auf der The Dagger, viele Songs mit Deep Purple Anleihen.
Ja.
Und zum Beispiel im ersten Song ist es, glaube ich, das zweite Orgelsolo von Burn, was die auf der Gitarre zumindest nachahmen. Das fand ich, da habe ich mich gefreut.
Ich finde tatsächlich, das ist witzig, weil der Opener, der erinnert mich tatsächlich noch ein bisschen mehr an Priest als an
ja,
Deep Purple.
Ja, genau. Der Song ist Priest. Der zweite Teil vom Gitarrensolo ist gleichzeitig aber auch quasi
der Orgelpart.
Ja. Also da habe ich ja sofort große Ohren bekommen. Und das passiert auf dem Album ein paar Mal öfter.
Ja, also
der restliche Stil ist halt mehr, ja, ist
alte Priest. Also die greifen ins oberste Regal ja. Eigentlich so bei, ich finde, alte Priest, alte Maiden, Rainbow, Thin Lizzy und Deep Purple.
Genau. Wie gesagt, die nehmen sich wirklich die ganz Großen vor und die Band ist tatsächlich auch echt gut. Leider hält der Sänger nicht so ganz mit, was natürlich bei den Vorbildern aber auch wirklich schwierig ist.
Ja, also der Sänger ist auch tatsächlich der Einzige, der nicht von Dismember ist.
Ach, interessant.
Das ist also 3/4 der Band sind...
Ach, wie schön, da freue ich mich jetzt nochmal gewaltig, dass ich tatsächlich nicht geschummelt habe. Ich wusste das wusste ich gar nicht.
Das ist total geil. Also das sind im Grunde genommen Dismember mit dem Sänger von Sideburn.
Ach, guck mal einer an. Ja. Das ist ja geil. Von wann ist denn das Album?
Das Album ist von 2014.
Aha.
Ach so, noch gar nicht so alt. Die Band hat es leider auch nur 5 Jahre gegeben. Die haben sich 2009, genau wie die Rival Sons, gegründet und leider kurz nach Release der Platte dann auch schon wieder aufgelöst.
The Dagger. Wo haben sie die veröffentlicht?
Tatsächlich auf Century Media.
Das heißt, also, und in der Zeit wird es auch bestimmt Vinyls geben.
Ja, also es gibt die Platte auf Vinyl, kann ich euch nur ans Herz legen. Die ist auch damals toll für Vinyl gemastert worden, die klingt sehr geil.
Cool.
Manager zu der Zeit, übrigens der gute Live von Deuce Gantet und Phantom Corporation.
Ja, siehst du wohl. Ja, das
dann hast du noch illustre Studiogäste. Natürlich ist Nicke Andersen mit dabei gewesen.
Ja gut, wenn in Schweden irgendwo eine Gitarre eingespielt wird, dann klopft er an.
Und sein Kumpel Robert Persen hat er auch mit im Gepäck gehabt. Cool. Also die beiden waren natürlich auch dabei. Ich liebe die Platte einfach.
Ja, spannend. Also, normalerweise, ich rede mir immer ein, erkennen zu können, ob das wieder eine schwedische Produktion ist. Ich habe die irgendwie in England einsortiert, vom Sound her.
Das ist tatsächlich auch nicht so dieser typische Schweden-Retro-Sound, den die spielen.
Cool, abgedreht.
Und da sind so viele Hits drauf. Also ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich glaube, für die Playlist nehmen wir Nocturnal Triumph, weil das ist einfach, die Nummer ist zum Niederknien.
Ja.
Und wenn ihr die Scheibe in die Finger kriegt, ich habe, glaube ich, noch in der Plattenkiste ein paar Exemplare. Schlag zu, dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
Okay, eine sichere ich mir jetzt schon mal gleich. Ich habe mir übrigens hier die ARD-Platte habe ich mir gesichert. Eine der wenigen Coverkäufe, die ich in den letzten Jahren so getätigt habe.
Okay, dann
Du hattest
die stellst du jetzt direkt neben die Philosophen von Burzum oder? Komm, genau so sieht die aus.
Bisschen, also naja, das kann. Jetzt hast du mich natürlich, da habe ich natürlich jetzt selber ein bisschen, also du hattest das auf Instagram geteilt und ich. Mich hat das Cover irgendwie interessiert. Auch das könnte Doom sein. und ist es auch. So.
Ist aber eine super Platte. Also das ist ein guter Kauf.
Ja. Genau. Dann sind wir jetzt ja schon im gemütlichen Teil.
Ach mein Gott.
Jetzt haben wir uns gar nicht vorbereitet. Das ist jetzt wirklich irgendwie seltsam.
Ich dachte auch, wir machen eine Pause.
Machen wir eine Pause?
Ja, wir machen eine Pause.
Machen wir eine Pause. So, Pause vorbei.
Starten wir mit einem kleinen Nachruf.
Ja, ein kleiner Downer.
Leider. Ja, der gute Steffen von My Sleeping Karma.
Schlagzeuger.
Der Schlagzeuger ist leider von uns gegangen. Der hat den Kampf gegen Krebs verloren und deswegen.
Ja,
auf Steffen.
Auf Steffen, Prost. Ja, wichtige Band, ne, in der Szene.
Ja, großartige Band.
Großen Namen also, gemacht.
Ich war während der Pandemie, haben die ein ganz tolles Konzert in Bremen gegeben.
War das dieses mit dieser offenen Bühne?
Diese 360-Grad-Bühne.
Ah ja, cool.
Das war ein sehr, sehr interessantes Konzept, was sie da am Weserstrand aufgebaut haben. Mhm. Und fand ich super. Also da haben sich echt was einfallen lassen. Und dann hat auch unter denen merkwürdigen Corona-Bedingungen Konzert wirklich Spaß gemacht.
Cool.
Aber lass uns über ein für uns wichtiges Konzert sprechen.
Ja. Am 1. April
haben Mount Atlas ihr Release-Konzert gegeben.
Genau, da haben wir unsere, zumindest die CD-Version von Poseidon veröffentlicht und dazu dann auch in der Bar 227 das Ding mal einmal aufgeführt. Also wir haben nicht nur die Poseidon gespielt, wir haben tatsächlich fast eine Stunde 20 Minuten gespielt. Also das längste Konzert, was wir jemals bis jetzt so gegeben haben. Und nicht alle Songs, die wir bis jetzt so aufgenommen haben, aber wir haben immer abwechselnd einen älteren, also entweder vom ersten Album oder von der EP, und dann eins von Poseidon gespielt. War eine Menge Vorbereitung, aber hat auch echt Spaß gemacht und hat gut funktioniert. Das Konzert selber war, das war das hat richtig geflasht.
Ausverkauftes Haus, ja. Großartige Vorgruppe, also Mars Rift haben auch ja, echt überzeugt.
Ja, total gut, richtig gut.
Auch super sympathische Jungs. Ja. Und
nochmal ganz besonderen Dank und Gruß an die. Die haben sich halt auch wirklich den Arsch aufgerissen, was so Werbung angeht. Ne?
Ja, die haben plakatiert. Viel plakatiert, genau.
Ich glaube, eine Zeit lang kommt man auf kein Konzert in Hamburg gehen, ohne dass irgendwer von denen war, die irgendwie einen Flyer den Leuten in die Hand gedrückt haben.
Unter anderem habe ich von denen auf dem Klo im Bahnhof Pauli einen Flyer in die Hand gedrückt.
Sehr gut.
Das war sehr schön.
Ja, und hat funktioniert. Also wir haben tatsächlich über 100 Leute zusammenbekommen. Also das, wer die Bar 227 kennt, weiß, dass das dann auch richtig schön kuschelig wird da drin.
Das ist mal ganz schön viel für den Laden.
Ja. Und ja, das war einfach ein großer Spaß. Also das hat sehr, wenn man da so viel Arbeit reinsteckt, so und also ich war tatsächlich auch nervös vorher, was jetzt irgendwie, was ich so jetzt gar nicht mehr so hatte, so die letzten Jahre, aber ich wurde wirklich. Ich war so in den Tagen davor, wurde ich richtig so ein bisschen fickerig.
Ja, aber es ist doch so ein angenehmer Kick.
Dann ja, 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 genau. Und wenn es dann so toll funktioniert, das war cool. Du hast danach noch Platten aufgelegt.
Ja.
Genau.
Das richtig. Hat auch Spaß gemacht, war auch sehr lustig.
Ja, das war eine runde Sache.
War ein langer Abend.
Gruß nochmal auch ans Team von der Bar 227.
Ja, an Simon und seine Crew, die haben da auch sehr viel Liebe reingesteckt in den Abend.
Genau, und an Technik Tobi, unseren Techniker, den wir mittlerweile öfter mal dabei haben, der hat auch einen super Job gemacht. Wir haben tatsächlich geprobt, nachmittags im Laden selbst, weil wir vorher... Ja, wer uns kennt, das ist für uns manchmal so ein bisschen schwierig, die Leute alle zusammen zu bekommen. Da muss man tatsächlich zu Hause üben. Ja, ich habe 2 Wochen vorher jeden Abend hier unten gestanden und das Set immer durchgespielt. Das hängt mir irgendwann dann echt schon zu den Ohren raus.
Ja, und alleine ist ja immer noch mal was anderes als dann mit der Band.
Auf jeden Fall, ja. Und aber zum Glück haben wir Kurre am Schlagzeug, Tic-Tac. Dann ist das Live-Set nicht so weit vom Original entfernt. Der kann auch tatsächlich ohne Klick, kommt der Originalgeschwindigkeit immer recht nah und bleibt dann auch in der Geschwindigkeit. Also
Maschine.
Ja, das war cool. Und das Album wird auch gut angenommen, sag ich mal. Also
ja, gab da jetzt geile Reviews.
Genau.
Zuletzt im Death Forever.
Relativ viele wohlwollende Reviews. Im Death Forever haben wir jetzt sogar ein Interview geben dürfen.
Da durftest du richtig viel erzählen.
Da hatten wir plötzlich dann eine E-Mail von dem Herrn Stappert im Posteingang, ob nicht morgen einer Zeit hätte, kurz mit ihm zu telefonieren.
Ja, der hat auch sonst einen ganz guten Geschmack, habe ich festgestellt. Also der hat in seiner aktuellen Top 5, die er so zwischen den Ausgaben quasi gehört hat, nicht nur die Mount Atlas, sondern auch Eremit mit dem aktuellen Werk und Phantom Corporation.
Oh ja.
Also von daher.
Schönen Gruß an Ulf.
Genau, ja. An Ulf und an Arne und an Marc.
Ja, der hatte ja auch BST so in den hohen Klee reingelobt, sagt man das so?
Den grünen nicht. Klee, ne?
Nee, über den Klee. Ist auch scheißegal.
Whatever.
Der mochte die auf alle Fälle wohl.
Wortgewandt sind wir auf jeden Fall.
Gewaltig, genau. Ja, also CD gibt es bei uns auf Bandcamp zu kaufen. Und jetzt wird es demnächst dann halt auch mit dem Vorverkauf vom Vinyl losgehen. Natürlich auch auf unserer Bandcamp-Seite. Und dann wirst du auch den Shop von der Plattenkiste ein bisschen pimpen, nicht?
Ja, den werden wir wahrscheinlich ein bisschen modifizieren und mehr zu einem Course of Death Shop als zu einem Plattenkiste Shop machen.
Ja, also die dadurch, dass es halt nur auf Bandcamp bis jetzt die CD zu kaufen gibt, ja, wir sitzen jetzt hier gerade bei mir im Büro, überall Kartons. Ich habe jetzt wieder die Phase, das war ja früher dann auch immer schon so bei den anderen Veröffentlichungen, dass ich dann halt jeden Abend einmal zum Postkasten oder zu DHL rennen darf. Und jetzt schnappe ich mir immer jeden Karton, wo ich mir irgendwas bestelle und bunker den. Vielleicht brauche ich den ja nochmal. Ja,
das hoffen wir doch ganz stark.
Ja, aber das ist gut zu tun, aber das ist dann ja auch wirklich eine schöne Beschäftigung, wenn man weiß, aha, wieder ein Euro mehr, was man, was dann die Aufnahme ein bisschen refinanziert. Und dann hoffen wir mal, dass das mit der Vinyl auch so klappt. Und genau, Vinyl. Wir hatten tatsächlich eine Fehlpressung. Also ja. da kam die erste Testpressung, kam bei mir an. Ich legte die bei mir auf den Teller und die A-Seite, das funktioniert alle nicht so richtig. Und Scheiße, ist mein Plattenspieler kaputt, andere Platten funktionieren so, oh.
Dann habe ich die auf meinem Plattenteller und habe festgestellt, nee, das liegt nicht an Lars Plattenspieler, genau. Das liegt leider an der Pressung.
Und dann kam Just in Time, und dann kam die E-Mail von dem Presswerk, so, ja, wir haben jetzt schon mal angefangen zu pressen. Also ich hatte noch nichts freigegeben. Ich war quasi dabei, die E-Mail zu verfassen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann kam plötzlich die Nachricht, dass die schon irgendwie 20 Stück gemacht hätten und dann festgestellt haben, dass das nicht gut klingt.
Was zu Lasten des Plattenkisten-Samplers geht, weil sie nämlich die Freigabe vertauscht haben.
Ja.
Weil ich die Freigabe für meinen Sampler gegeben habe und die Damen und Herren beim Presswerk dann eben dachten, ah, das ist die Mount Atlas.
Ja,
und
aber die haben super reagiert, alles top gelaufen.
Ja, sehr netter Kontakt. Und
die haben uns jetzt sogar die 20 Fehlpressungen, haben sie mir zugeschickt. Und da habe ich dann bei Facebook mal gefragt, in dem Mount Atlas Inner Circle, ob da jemand eine Idee hätte, was wir mit den Fehlpressungen anstellen. Und da hatte jemand, ist auf die Idee gekommen, die vielleicht irgendwie zu versteigern oder für Preis X zu verkaufen, weil es wohl doch tatsächlich
Es ist ein Sammelobjekt, also genau. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, A, ist es eben rar, es gibt nur 20 Stück,
ja.
Und B, sind solche Missprints, hey, ich meine, wer weiß, wenn ihr dann irgendwann mal Madison Square Garden spielt, so, dann sagt irgendwer, ich habe hier noch die Fehlpressung.
Genau, aber einfach so verkaufen will ich sie nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, dass man, hier hängt ja noch die Ideezeichnungen.
Die Entwürfe.
Die Entwürfe von Theresa zum Cover und auch die Entwurfzeichnung für das aktuelle T-Shirt-Design, für das neueste.
Cool. Ja.
Und ich werde die einfach mal einscannen und dann so stümperhaft da irgendwie ein Cover draus machen. Innen drin kommt dann noch die Merch-Zeichnung und Theresa malt noch ein Bild von uns, ne, mit Kulli. Und ja, dann kommen natürlich Unterschriften rein, das wird alles per Hand nummeriert und dann verticken wir die Sachen und
das ist so eine schöne Geschichte.
Wer den Gewinn dann, wo wir das dann hinspenden, da sind wir uns noch nicht so ganz einig, da findet man aber bestimmt wohl was.
Da bin ich mir sicher.
Genau. Wenn wir dann soweit sind mit allem, dann bekommt ihr das auf alle Fälle auf den üblichen Kanälen mit.
Yes, apropos übliche Kanäle.
Mhm.
Ja.
Ja.
Folgt uns.
Oh ja, richtig.
Liked uns, teilt uns.
Facebook, Instagram, auf den... Zumindest bei Apple und bei Spotify kann man Sterne vergeben.
Bei Google auch?
Ich kann wohl sein.
Aber macht einfach.
Einfach, genau. Da würdet ihr uns einen großen Gefallen mit tun.
So sieht das aus.
So.
Tun wir uns mit dem nächsten Thema einen Gefallen?
Ja, nur weil es jetzt ein minimal ein heißes Eisen ist. Wir reden über Gitarrenmusik und viel Metal. Dann kann man über Rammstein und Lindemann schon mal sprechen. Es ist halt gerade aktuell.
Und alle reden drüber.
Ja, das ist tatsächlich, das ist schon hochinteressant, ne? Dass das wirklich alle Medien voll drauf springen und das so riesengroß ist. Also mich überrascht es tatsächlich ein bisschen. Auch, dass ich mich selber so viel damit beschäftige.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch... eigentlich regelmäßig zum Frühstück jetzt irgendwelche Videos zu dem Thema an und lese auch relativ viel dazu.
Was ich halt interessant finde, grundsätzlich, es ist relativ viel Meinung drin, aber die Ursprungsgeschichte, dieser Twitter-Beitrag von der jungen Frau, ich habe ihren Namen jetzt leider gar nicht mehr parat.
Nee, aus die junge Irin.
Genau. Ja. Also ich bin relativ früh darauf aufmerksam geworden und habe mir dann diesen Twitter-Beitrag einfach mal oder diesen Feed einmal mal durchgelesen. Und sie sagt ja nie, sie in diesem ursprünglichen Feed spricht sie nie wirklich aus, dass sie das Gefühl hat, von Till Lindemann vergewaltigt worden zu sein, sondern sie schildert einfach nur, wie dieser Abend so abgelaufen ist.
Ja.
Nämlich, dass sie, die Vorgeschichte ist ja bekannt, dass sie dann irgendwann in diesem Raum geführt wurde, Till Lindemann Sex mit ihr haben wollte und sie das verneint hat und Lindemann halt ein bisschen wütend abgehauen wäre. Aber sie behauptet nie, von ihm angefasst worden zu sein. Was sie dann halt sagt, dass sie wohl vorher oder danach wohl noch Alkohol zu trinken bekommen hat und dann einen extremen Blackout hatte. Also, dass sie sich an weite Teile von dem Abend überhaupt nicht mehr erinnern kann und an den Morgen mit blauen Flecken aufgewacht ist.
Ja, da wüsste ich eben gerne, also ich meine, das wird ja auch nirgendwo meines Erachtens aufgelöst, wo diese blauen Flecken herkommen sollen.
Nee, das lässt sie so ein bisschen offen. Und da gab es ja auch, es gab ja auch Medienmeldungen, wo gesagt wurde, dass sie zurückrudert. Das stimmt nicht. Sie hatte nur noch mal im zusätzlichen Post geschrieben, dass sie klarstellt, dass ihr nicht bewusst wäre, dass Lindemann sie angefasst hätte.
Yep.
Dass sie trotzdem aber mal zur Polizei geht. So. Und daraufhin haben sich dann ja so viele andere Frauen gemeldet, die auch auf jeden Fall was dazu gesagt zu sagen haben. Und dann ist ja das diese sehr in die Breite gegangen.
Diese Lawine dann losgetreten worden. Ja, also wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und wir sind uns insofern ja auch einig, dass es, ich sag mal, sowas wie Groupies und einvernehmlichen Sex mit Rockmusikern schon immer gegeben hat und immer geben wird.
Und das ist ja auch nicht das, was vorgeworfen
wird. Aber wenn es eben tatsächlich zu dieser Thematik kommt, Leute zu betäuben und gegen ihren Willen.
Genau, also wenn das stimmt,
ja,
dann hat ihm das Groupie-Ding einfach nicht mehr gereicht und hat dann aktiv ein Vergewaltigungsszenario aufbeschworen. Und das ist nicht nur moralisch verwerflich, was viele andere Sachen sonst auch sind, aber und das ist halt auch strafrechtlich angreifbar.
Also ich finde ganz schön tatsächlich den Kommentar, den Jan Schwarzkamp vom Visions dazu abgegeben hat, der eben die Vermutung geäußert hat, dass, weil ja gern davon gesprochen wird, Künstler vom Werk zu trennen, dass Till Lindemann das bei sich selbst nicht mehr kann.
Mhm.
Und das fand ich einen ganz interessanten Einwand. Also, dass er eben meint, dass diese Kunstfigur Till Lindemann eben gar nicht mehr in der Lage ist, seine Bühnenfigur von der Privatperson zu trennen.
Ja.
Und das wäre in dem Fall...
Dasselbe sagt man ja über Marilyn Manson. Und diese russische Agentin, die Till Lindemann angestellt hatte, also die ist tatsächlich von Till Lindemann bezahlt worden. Ja. Das ist anscheinend eine Dienstleistung, die man einkaufen kann als Rockstar. Die hat vorher auch für Marilyn Manson gearbeitet. Ja.
Ich weiß aber auch gar nicht, ich finde tatsächlich mindestens genauso abartig tatsächlich die Leute, die ihm da so zuarbeiten. Also wenn du jetzt dieses Video gesehen hast dieser deutschen YouTuberin, die das wirklich sehr detailliert beschreibt,
genau, wie so dieser Ablauf ist. Das hatten wir auch einmal bei uns auf der Facebook-Seite mal veröffentlicht, weil das fand ich auch sehr aufschlussreich.
Find ich eben sehr interessant, wie sie das beschreibt. Und wenn ich dann überlege, Wir reden jetzt nicht davon, einfach von dieser Person Till Lindemann, die da arbeitet, sondern wir reden von einer Frau, die gezielt Mädchen castet dafür. Wir reden von Security-Mitgliedern. In dem Fall, wie es beschrieben wurde, glaube ich, mindestens 4, die da diese Mädchen durch die Katakomben führen, die vor der Tür stehen, die Handys abnehmen.
Ja, das ist so perfide alles.
So, also wenn du überlegst, wie viele Leute da drin stecken sollen. So, man muss ja immer, also wir reden, es ist immer noch konjunktiv, aber da weiß ich tatsächlich gar nicht, vor wem ich mich mehr ekel, ob du jetzt einfach, keine Ahnung, vielleicht auch einfach eine gestörte Sexualität hast und die auslebst oder einfach für Geld solche Dienste anbietest. Das finde ich.
Also da, das kann ich dir relativ einfach beantworten. Da finde ich den Kunden, also Lindemann, immer noch. Das ist der mich am meisten anekelt an der Geschichte. Das ist weil er ist der Initiator. Und was weiß ich, also mir reicht das nicht als Erklärung noch nicht mal, dass der arme Mann ja jetzt nicht mehr von seinem Künstler-Ich und seinem Ich-Ich, seinem Über-Ich unterscheiden kann.
Das soll auch
keine... Das ist alles, das ist, nee, das verstehe ich auch nicht so. Ne? Also nicht, das ist so verwerflich und das weiß jeder Mensch instinktiv, dass das falsch ist. Punkt.
Ja, aber was
leider ist, befürchte ich, dass es halt zumindest nicht justiziabel funktioniert.
Ich glaube auch nicht. Also ich glaube einfach, dass du keine Handhabe hast, weil also wenn das alles so stimmt, wie ich das weiß, sind eben so K.O.-Tropfen nach ein paar Stunden im Blut nicht mehr nachweisbar. Und
dieses Konzept ist mir auch nie klar geworden. Wie kann man denn darauf stehen, Alter? Wie kommst du auch auf einer Party darauf, einer Frau K.O.-Tropfen in den Drink zu tun, um die dann, weiß ich nicht, Huckepack irgendwo mit auf den Parkplatz zu nehmen? Das ist doch nicht geil.
Nee, also das ist schon...
Geh doch nach Hause, hol dir einen runter, leg dich hin oder geh danach wieder zurück auf die Party und sei ein bisschen entspannter. Aber mach doch nicht so ein dummes Zeug.
Stumme Ursel ist das Stichwort.
Auch eine gute Idee. So. Aber auch ein Thema, Rammstein-Fans. Das ist ja schon... Die sind ja auch... Also, dass die ihre ganzen Klischees, die ich von denen so im Kopf habe... Dass viele davon bestätigen.
Kannst ja nicht so über einen Kamm scheren, aber ich finde eben tatsächlich, gerade bei großen deutschsprachigen Bands habe ich ganz oft das Gefühl, da hast du viele einsame Menschen, die sich nur an dieses Kollektiv-Fansein so klammern, dass du eben dieses Hauptbild, was du verehrst und was in diesem Fall dann eben diese Band ist, dass du das einfach nicht angreifen darfst. Und dass
das ist Religionersatz.
Dass die so die Krallen ausfahren und da einfach auch so über alles hinwegsehen. Und finde ich ganz, ganz schwierig. Also es gibt keine Band, die ich auch nur annähernd auf so einen Sockel stelle, wie solche Fans das tun.
Nee. Also, es ist halt ein Religionsersatz, so, ne? Familienersatz, was weiß ich. Ach, keine Ahnung. Gut, ich sehe es ein, das hat nicht unbedingt was mit der Sache zu tun, aber es ist halt interessant zu beobachten.
Das stimmt. Naja, wir beobachten weiter und können uns nur wünschen, dass das. Egal, was jetzt passiert ist und was nicht, dass das entsprechend aufgedeckt wird. Und
ja. Und also, und nochmal, nicht falsch verstehen, wenn ihr darauf steht, hart zu bumsen und euch gegenseitig dabei welche an Tabernakel zu geben, ist das überhaupt gar kein Problem. Und es ist auch überhaupt nicht, ist auch überhaupt kein Problem, wenn man als junge Frau total Bock hat, mit einem Rockstar zu ficken. Das ist ja auch nicht. Das
war schon immer da, wird es immer geben.
Genau. Und andersrum, aber das, was er da gemacht hat, das ist halt das, was einfach.
Was er gemacht haben soll.
Was er gemacht haben soll. Ja.
So.
So. Lass uns die Folge mal abschließen mit irgendwas Gutem.
Das Gute ist, dass wir
nächste, nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf.
Dass wir nächste Woche schon wieder da sind.
Genau. Und wir nehmen jetzt gleich direkt mal eine Folge auf. Welche Platten besprechen wir denn jetzt eigentlich in der nächsten Folge?
Oh, willst du schon spoilern? Mhm. Okay. Na, also auf jeden Fall sprechen wir über das vierte Album von Witch Hazel.
Und das reicht mir schon. Bis dann.
Tschüss.